Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag und zwar Montag, der 22. November.
Kommen wir aus der Endlosschleife raus, wenn sich niemand impfen lässt. Und deswegen müssen wir ähnlich wie in Österreich ab Februar darüber reden, ob wir nicht auch für die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres dann eine allgemeine Impfpflicht haben.
So Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, neulich in der ARD. Erstaunlich zum einen, weil vor der Wahl war eine Impfpflicht kein Thema, auch für ihn nicht. Und auch erstaunlich, denn bei Bild TV gab der noch Außenminister Heiko Maas von der SPD seine bekanntermaßen hochgeschätzte Pandemie-Expertise zu Protokoll. Naja, und er sagte genau das Gegenteil.
Die wird es nicht geben.
In Deutschland keine Impfpflicht für alle?
Nee, es wird eine Impfpflicht geben für bestimmte Berufsgruppen und das halte ich auch für richtig.
Und dass der Staat wieder alles zumacht, alles schließt, das wiederum schließt Heiko Maas aus.
Aber es ist ja auch nicht so, dass es eine Diskussion darüber gäbe, dass es wieder allumfassende Lockdowns gibt, so wie das jetzt zum Beispiel ab Montag in Österreich ist, der Fall ist. Das wird es in Deutschland nicht geben.
Das garantiert kein Lockdown mehr kommt. Das hat man ja in dieser Pandemie, Sie werden sich erinnern, oft schon gehört. Und am Ende kam der Lockdown. Es wäre untertrieben zu sagen, es geht einmal hin und einmal her bei dieser Regierung. Die Wahrheit ist, es geht täglich dreimal hin und dreimal her. Die Pandemie ist medizinisch eine Tragödie und politisch die Geschichte eines kommunikativen Superchaos. Die Bürgerinnen und Bürger möchten ja vernünftig sein, aber wer blickt da eigentlich noch durch? Es begann schon mit den Masken. Der Virologe Professor Christian Drosten sagte mit der ganzen Autorität seines Amtes zum Start der Pandemie im RBB, Masken bringen doch gar nicht viel.
Aber ich bleibe jetzt besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert.
Aber ich könnte die Maske aufsetzen.
Damit hält man das nicht auf.
Also damit hält man das nicht auf?
Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Daten dazu sind nicht gut für das Aufhalten mit der Maske.
Heute gilt die Maske als selbstverständlich als der Schutz gegen Corona im Alltag. Thema kostenlose Schnelltests. Am 11. Oktober diesen Jahres, nicht lang her, wurden sie abgeschafft. Da wollte man noch Druck machen auf die Ungeimpften. Und am 13. November wurden sie wieder eingeführt, angesichts der explodierenden Infektionszahlen. Die pandemische Lage nationaler Tragweite, so heißt das Gesetz, wurde abgeschafft. Die Infektionszahlen kümmern sich leider nicht darum und befinden sich auf einem Allzeithoch. Die pandemische Lage nationaler Tragweite dürfte bald schon wieder in Kraft gesetzt werden. Das alles gehört in jedes Lehrbuch politischer Kommunikation und zwar in die Abteilung, wie man es nicht macht. Und auch das Impfen als die Lösung hat ausgedient, denn die niedrige Impfquote macht diesem Plan einen Strich durch die Rechnung. Von der Herdenimmunität ist Deutschland weit entfernt. CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn muss also eingestehen:
Wir sind in einer nationalen Notlage. Die Wahrheit ist, alleine mit Impfen, mit Boostern werden wir das Brechen der Welle, das wir jetzt kurzfristig brauchen, nicht mehr erreichen.
Trotzdem sorgt der Minister in dieser Situation für noch mehr Verwirrung in der ohnehin stotternden Impfkampagne. Denn Spahn möchte, dass der bald ablaufende Moderna-Impfstoff jetzt schnell noch, und zwar wenn es geht, vollständig verimpft wird. Und BioNTech, naja, gibt es dann eben kaum noch. Eben noch ein Star und jetzt schon kaum noch auf Lager. Warum das denn alles bitte? In der ARD startet Spahn einen Erklärungsversuch.
Nächste Woche werden 6 Millionen Dosen von BioNTech ausgeliefert. Das heißt aber auch, unser Lager läuft gerade leer. Und deswegen müssen wir eben zusätzlich zum Impfstoff von BioNTech auch den von Moderna stärker wieder mit einsetzen. Das sind beides gute, sichere und wirksame Impfstoffe.
Die wirklichen Gewinner dieser Hü- und Hott-PR sind die Märchenerzähler und die Verschwörungstheoretiker aller Länder. Hören wir doch mal, was Attila Hildmann zu sagen hat, der mittlerweile von der Polizei gesucht wird.
Was ist denn, wenn dieser Corona-Test, den ihr richtig reingerammt bekommt, euch infiziert? Wer weiß denn, was auf dieser Kappe von diesem Stäbchen ist? Da kann ein Nanochip sein, da kann der Virus-DNA sein, da kann vieles drauf sein. Seid vorsichtig, denn sie ballern gerade ihre Agenda so massiv und kompromisslos durch. Es kann meiner Meinung nach gut sein, dass sie bald den Kessel schließen von Stalingrad Nummer 2.
Denn Narrative dieser Art wirken bei vielen Menschen. Klingt alles verrückt, aber wenigstens klingt es klar, da wo der Staat sich unklar und widersprüchlich ausdrückt. Unsere Regierung, das will ich ja nur sagen, schafft das Problem, das sie beklagt, durch ihre Kommunikation immer wieder selbst. Das ist die einzige Verschwörung, die ich erkennen kann. Die Regierung hat sich gegen sich selbst verschworen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Facebook-Deutschland-Chef Tino Krause hat uns an Bord der Pioneer One besucht und wir sprechen über den Tech-Giganten, die Kritik an Facebook und die neue Cyberwelt Metaverse.
Diese Reise ist zu 1% fertig. Wir stehen immer noch ganz am Anfang und da liegen, glaube ich, spannende Jahre vor uns.
Unsere Börsenkollegin in New York und in Frankfurt, Anne Schwedt und Annette Weißbach, informieren uns heute Morgen über die wichtigsten Termine der Wall Street und über den Personalwechsel bei der Deutschen Bank in Frankfurt. Unsere The Pioneer Top-Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp sprechen über die Legalisierung von Cannabis. Außerdem nach Tina Turner, Neil Young und Bob Dylan verkauft die nächste Popgröße ihre Musikrechte für sehr viel Geld. Und wir staunen über Wolfgang Kubicki und seinen Schrei nach Aufmerksamkeit.
During my time at Facebook, I came to realize a devastating truth. Almost no one outside of Facebook knows what happens inside of Facebook. The company intentionally hides vital information from the public, from the US government and from governments around the world.
Eindrückliche Worte von Frances Haugen vor dem amerikanischen Kongress. Die ehemalige Facebook-Managerin hat mit ihren Enthüllungen aus dem Innersten des Tech-Konzerns für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt. Denn als Whistleblowerin sieht sie sich als Mahnerin, die vor den Gefahren des mächtigen Konzerns warnt. Ein Konzern, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehören. Ein Konzern, der die Wut befördert, sagt sie, weil Wut gut klickt und damit prima Anzeigengeschäfte macht. Die Vorwürfe sind nicht neu. In den gerade mal 17 Jahren, in denen es Facebook gibt, wurde ja immer wieder Kritik laut am Datenschutz, auch an der Duldung toxischer Inhalte auf der Seite. Im dritten Quartal 2021 waren dort über 2,9 Milliarden Menschen aktiv. Naja, und da wurde fleißig Werbung ausgespielt. Über 2 Milliarden US-Dollar hat Facebook damit verdient. Jetzt hat das Unternehmen sich einen neuen Namen zugelegt. Aus Facebook wurde Meta. So wie einst aus Riders Twix wurde. Aber was ist in diesem Fall der Hintergrund? Und wie geht der Konzern mit diesen Vorwürfen um, dass Wut zum Geschäftsmodell gehört? Das alles haben meine Kollegin Chelsea Speaker und ich mit Tino Krause besprochen. Er ist seit 2019 der Chef von Facebook in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Er war zu Gast auf unserem Medienschiff, live und in Farbe, also ziemlich analog.
Hallo Tino Krause.
Hallo und danke für die Einladung heute.
Nach den Veröffentlichungen der Whistleblowerin Frances Haugen steht Facebook wieder in einer ganz schwierigen Situation derzeit. Ihre Aussagen haben gezeigt, dass der Konzern die Wut zwar nicht erfunden hat, aber diese Wut nutzt, um die Nutzer länger auf der Plattform zu halten. Ist das so? Und ist das Geschäftsmodell von Facebook tatsächlich die Wut?
Ich würde gerne an einer Stelle, an einer zentralen Prämisse auch der Äußerung widersprechen wollen. Und zwar, dass wir unseren eigenen Profit über das Wohlbefinden unserer Nutzer stellen. Das verkennt aus unserer Sicht zentrale Maßnahmen und Verbesserungen, die wir in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren durchgeführt haben. Wir haben mittlerweile 40.000 Menschen, die sich jeden Tag mit sicherheitsrelevanten Themen beschäftigen. Das sind 3-mal mehr als noch vor 5 Jahren, 2016. Wir haben seit 2016 knapp 13 Milliarden Dollar in Sicherheit investiert und allein dieses Jahr 5 Milliarden. Und diese Aspekte kommen aus unserer Sicht nicht ausreichend zum Tragen. Und trotzdem sind wir natürlich im Zentrum einer der zentralsten Fragestellungen, was auch das Internet und vor allem auch soziale Medien anbetrifft.
Es ist vielleicht trotzdem zu wenig, auch wenn Sie sagen, Sie haben 40.000 Mitarbeiter, die sich damit beschäftigen jeden Tag. Es muss auch nicht unbedingt das Ziel dieses Geschäftsmodells sein. Es könnte trotzdem ein Kollateralschaden sein, was gar nicht gewollt ist, aber trotzdem da ist.
Ja, wir stehen maximal in der Verantwortung hier und der stellen wir uns auch. Was es nicht gibt, ist eine 100%ige Sicherheit. Und ja, wir sind natürlich der auch repräsentativ für alle Bevölkerungsgruppen, alle Bevölkerungsschichten weltweit. Und diese Grenze zu ziehen jeden Tag, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie geht man mit freier Meinungsäußerung um versus dem, was gegen unsere Gemeinschaftsverstand hat, verstößt, das ist eine sehr, sehr wichtige Fragestellung. Wir versuchen jeden Tag eigentlich diese Linie immer wieder neu zu ziehen und auch weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sprechen wir uns immer wieder auch aktiv für Regulierung aus, weil viele der Themen, über die wir entscheiden müssen, wollen wir eigentlich gar nicht entscheiden, sondern es wäre wichtig, dass es Regularien gibt, Gesetze gibt, die das auch regeln, für alle Partner dann auch gleichmäßig. Deswegen zum Beispiel, weil es in Abwesenheit von diesen Regeln und Gesetzen. Deswegen gibt es unser Oversight Board, wo wir besonders schwierige Fälle, jeder erinnert sich an Trump-Entscheidungen Anfang dieses Jahres, wo wir die hingeben und überprüfen lassen. Und für uns sind diese Entscheidungen dann bindend.
Warum gibt es so wenig Regulierungen bisher? Nicht nur für Sie, sondern auch für andere große Plattformen.
Wie das immer ist, das Internet entwickelt sich unglaublich schnell. Ständig entstehen neue Möglichkeiten, aber auch neue Spannungsfelder. Wir haben es jetzt gesehen, wie lange die Regierung gebraucht haben, um mal ein Agreement, was Steuersätze global mit der OECD jetzt auch zu verabschieden. Das hat jahrelang gedauert. Und im Internet mit der Geschwindigkeit ist es genauso. Da immer up to speed zu bleiben, wie das im Englischen so schön heißt, ist unglaublich schwer auch für den politischen Betrieb. Und wir sehen es ja schon in Europa versus Asien versus Amerika, dass es große Unterschiede gibt. Und deswegen gibt es im Augenblick noch keine aus unserer Sicht globalen Regelungen auch. Aber wir unterstützen das.
Welche Incentives bräuchte es, so dass Facebook und andere Plattformen ihre Praktiken auch überdenken?
Welche Incentives? Ich rede weniger über Incentives als vielmehr einheitliche Regeln. Was wir immer betonen an der Stelle ist, dass Regeln sollten weiterhin Innovationen ermöglichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sollten aber auch fair sein und damit für alle gleichmäßig gelten.
Ich würde mich dem Thema nochmal von der anderen Seite nähern wollen, bevor wir über Regulierung alleine reden. Sicher wichtig. Die Wut ist ja nicht durch Facebook in die Welt gekommen. Die Wut und auch die Intoleranz war vorher da, wird jetzt sichtbar. Was lernt man als Facebook-Chef in dieser wichtigen Region über die Menschen, über das Menschenbild und seine Entwicklung? In Ihrem Kopf würde ich gerne was lernen, denn Sie gucken ja tiefer sozusagen in die Seele rein als viele, die dann wiederum darüber berichten.
Ja, wir sind natürlich ein Spiegelbild der deutschen Gesellschaft, aber auch der Meinungen. Und was ich jeden Tag sehe, ist diese große Bandbreite an unterschiedlichen Meinungen, die es auch mir manchmal persönlich immer wieder schwer macht, mich auch selbst zu verorten. Ich sehe natürlich verschiedenste Meinungen und muss für mich jeden Tag austarieren auch, wie entsteht meine Meinung auch. Die Fragen, die ich mir immer stelle, ist, was ist die Quelle dahinter? Und wenn ich das jetzt teile oder wenn ich darüber ein Urteil fälle oder es weiterleite, überlege ich mir immer, was löst das bei anderen Menschen aus? Also es geht auch ein Stück weit um Medienkompetenz, wo ich mich auch jeden Tag trainieren muss. Aber was ich sehe, ist die Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird, gerade in den jetzigen Tagen, die findet sich natürlich 1:1 auch so auf unseren Plattformen.
Warum ist gerade Wut und Hass und Intoleranz ein so offenbar ja wichtiger Triggerpunkt für Menschen zu reagieren und ihre Meinung dann dagegen zu schleudern? Warum sind Harmonie, Liebe, Zuneigung so viel schwächere Triggerpunkte als die negativen? Gibt es dafür eine Erklärung?
Das eine ist sicherlich in der Psychologie liegt das. Ich glaube, alles, was im Gehirn keine Emotionen hervorruft, ist für das Gehirn bedeutungslos. Habe ich mal von einem Leiter der Nymphenburg-Gruppe in München hat das mal gesagt. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Man darf ja auch nicht vergessen, der Großteil der Dinge, die auf unseren Plattformen passieren, sind übrigens positiv. Also wir weisen jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr auch aus, sogenannte Prävalenzwerte im Bereich auch Hate Speech, Misinformation.
Was ist das? Prävalenzwerte?
Prävalenz.
Wie gehört das Wort?
Genau, ich erkläre das ganz kurz. Wir messen die Beiträge, die Kommentare, die Inhalte, messen wir danach, ob zum Beispiel Hate Speech betroffen ist. Und dann setzen wir das ins Verhältnis zu der Anzahl der Impressionen, also wie viele Leute sind auf unserer Plattform und wie viel schauen die sich an. Und der Wert ist 0,03%. Das heißt, von 10.000 Impressionen auf unserer Plattform sind 3 haben einen Hate Speech Bezug. Die anderen 99,997 haben keinen Hate Speech relevanten Bezug, sind also positiv. Und wenn ich zum Beispiel auf meine Timeline gehe und sehe, wie jeden Tag Spendenaktionen gestartet werden zum Geburtstag, wie Events stattfinden mittlerweile über Facebook Live, dann passiert da sehr, sehr viel Positives. Und manchmal auch ganz offen gesprochen ist mir die Berichterstattung dazu einseitig, weil soziale Medien haben sehr, sehr viel Positives in die Welt gebracht, wenn es darum geht, Menschen miteinander zu verbinden. Und das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz.
Will man denn, oder gibt es eine Diskussion intern darum, nach diesen Anklagen vor dem Kongress und auch dem Netflix-Film Social Dilemma, sozusagen die Algorithmen anders zu programmieren, dass ich auch mal eine andere Meinung kennenlerne, dass ich einen Ausweg finde vielleicht aus meiner Filterblase, aus einem Algorithmus, der mir immer eine Bestätigung zuspielt. Da kommt Ihnen ja auch eine Meinungsmacht zu, obwohl Sie ja kein Medium im klassischen Sinne sind, sind Sie für mich dennoch ein Medium? Also gibt es so eine Diskussion darum, Algorithmen anders, ich würde sagen liberaler, toleranter, transparenter zu programmieren?
Ja, ein großer Hebel für uns ist das am Ende die Diversität in unseren eigenen Teams. Weil natürlich ist es so, wenn ich ein Team habe von, ich sag jetzt mal, weißen amerikanischen mittelalten Männern, die eine künstliche Intelligenz auch programmieren zum Beispiel oder einen Algorithmus, dann ist natürlich jeder von uns hat einen Bias. Dann ist da ein Bias drin. Deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, ja auch 50 in 5, das haben wir in 2019 schon bekannt gegeben. Wir wollen bis 2024 50% unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen aus unterrepräsentierten Bevölkerungsschichten kommen, um genau diese Vielfalt schon in der Entwicklung sicherzustellen.
Mit der Umbenennung in Meta geht auch ein neues Projekt einher, das viele Menschen fasziniert und andere ängstigt. Die Rede ist vom Metaversum. Zusammengesetzt aus Meta heißt Jenseits, und Universum. Das Metaversum ist ein virtueller Ort, eine erweiterte Realität des Internets. Es ist eine VR, eine virtuelle Realität, eine digitale Parallelwelt, könnte man auch sagen. Und dort kann man dann sein Avatar losschicken, also ein digitales Abziehbild seiner oder ihrer selbst, um dann, so die Vision jedenfalls, mit anderen Menschen bzw. deren Abziehbildern, deren Avataren zu interagieren. Man kann dann mit ihnen sprechen, reisen, Geschäfte machen, Uni-Vorlesungen besuchen, gemeinsam von irgendwo auf der Welt. Und wer weiß, was noch alles. Die New York Times sieht darin sogar eine Nachfolge des Internets selbst, wie wir es bislang kannten.
Wie kann man sich das vorstellen? Und haben Sie das schon ausprobiert selber, diese VR-Funktionen von Meta?
Ja, verzeihen Sie mir, dass ich da so auch natürlich positiv über diese Technologie spreche. Das sind viele Fragen noch unbeantwortet, aber ich selber nutze Oculus Quest, das ist unsere Hardware in diesem Bereich, weil Sie das Wort VR, also Virtual Reality, erwähnt haben. Ich nutze sie regelmäßig und wir sehen jetzt schon eine ganze Menge an positiven Effekten, die möglich sind. Im medizinischen Bereich, um zum Beispiel Phobien zu behandeln. Im Bildungsbereich, ich kann an jeden beliebigen Ort dieser Welt, auf jeden Berg in einer Bruchteil von Sekunden reisen und das erleben. Und wir alle wissen, da liegt eine große Möglichkeit. Um noch ein konkretes Beispiel zu nennen, ich war letzte Woche auf einem Billie Eilish-Konzert, ohne dass ich da hinfahren musste. Ich habe die Brille aufgesetzt, dann steht man oberhalb mit seinem Avatar. Auf der Bühne sieht dieses Konzert, links und rechts stehen ein paar Leute, mit denen kann man dann auch interagieren. Das ist eine tolle Erfahrung, die Möglichkeiten bietet, die die heutige Welt so noch nicht bietet.
Und diese Welt, das Metaverse, löst was dann ab? Das klassische Fernsehen ist ohnehin schon für, auch für Facebook-Nutzer, eher schon Geschichte. Aber was ist diese Welt danach? Ich habe diese Brille, ich brauche diese Brille, um das sehen zu können?
Im Augenblick brauche ich diese Brille, um diese 3D-Erfahrung oder diese Virtual-Reality-Erfahrung zu machen. Wir glauben tatsächlich, dass die Zukunft eher in einem Hologrammbereich liegt, dass ich auch in normale Räume dann dieses Umfeld projizieren kann. Und dann ist das Konzept halt darauf ausgelegt, es sollen nicht reale Erlebnisse in einem Raum sein, abends schön essen gehen, soll es in keinster Art und Weise ersetzen. Es soll eher einen Beitrag leisten dazu, Dinge, die ich in der realen Welt nicht erleben kann, in die virtuelle Welt, in der virtuellen Welt erlebbar zu machen und mit Menschen zusammenzukommen jederzeit, mit denen ich nicht in einem Raum sein kann, nun mal jetzt in dem Moment. Und die persönliche Beziehung wird nie ersetzt werden, aber die virtuelle Welt ein bisschen näher an die reale Welt heranzuführen, das ist die Option, die wir sehen.
Aber im Prinzip wäre doch schon das, was ich gesehen habe, davon schon denkbar, dass zwei Menschen, zum Beispiel wir beide, essen gehen miteinander in diesem virtuellen Raum, in diesem virtuellen Restaurant, nennen wir es. Irgendwo muss ein echtes Essen herkommen, aber im Prinzip können wir den Abend bei Candlelight und schöner Musik und in einem selben Raum, in derselben Atmosphäre verbringen. Und jeder ist für sich, aber wir haben trotzdem den Abend miteinander im Prinzip verbracht, weil der Avatar so aussieht wie Tino Krause.
Ja, das stimmt. Ich würde trotzdem das persönliche
Avatar wie Gabor Steingart. Ja,
ich würde trotzdem das persönliche Dinner bevorzugen, aber jetzt den unrealistischen Fall, dass das so nicht möglich wäre, könnten wir das in der Tat auch heute schon machen. Fotorealistische Avatars sind schon verfügbar.
Aber warum wird die ganze Firma eigentlich umbenannt nach einem Geschäftszweig, der erst noch entwickelt werden muss, der ja eigentlich noch gar nichts einspielt, den es noch gar nicht gibt, außer in den Köpfen und in der Technologie? Warum wird das ganze Unternehmen gleich umbenannt?
Das ist ein Commitment in die Zukunft und es ist für uns eine natürliche Weiterentwicklung. Wenn man sich die Mission des Unternehmens anschaut und die ist plattformneutral, dann ist es, Menschen enger zusammenzubringen. Menschen die Möglichkeit zu bieten, starke Gemeinschaften zu bilden. Und die Technologie erlaubt es uns, diese Vision jetzt weiterzuentwickeln mit dem Metaverse, mit dem Metaversum. Und dieses Commitment soll auch der Begriff Meta aus dem Griechischen, Meta heißt darüber hinausgehend oder Beyond, soll das zeigen. Diese Reise ist zu 1% fertig. Wir stehen immer noch ganz am Anfang und da liegen, glaube ich, spannende Jahre vor uns.
Dann bedanken wir uns sehr für dieses Gespräch und den Besuch hier an Bord der Pioneer One.
Danke Ihnen für die Einladung.
Danke, Tino Krause.
Der illegale Konsum von Cannabis zu Genusszwecken im privaten Raum wird in Zukunft wohl nicht mehr strafbar sein. Darauf einigten sich zumindest die Parteien der Ampelkoalition am vergangenen Donnerstag. Schon in ihrem Wahlprogramm hatten die Parteien das versprochen, was sie die Entkriminalisierung des Marihuana-Konsums nennen. Und zwei, die sich mit diesem Thema ökonomisch schon seit längerem beschäftigen, sind unsere Top-Wirtschaftler Lars Feld und Justus Haukapp. In ihrem The Pioneer Podcast Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing, diskutieren sie jetzt die Vorteile einer Legalisierung. Und dem vorausgegangen ist eine Studie von Justus Haukapp, die herausgefunden hat, dass der Verkauf von Cannabis nicht nur die Eindämmung des Schwarzmarktes zur Folge haben könnte, sondern der Staatskasse deutliche Einnahmenverbesserungen von über 3 Milliarden Euro bringen könnte. Hinzu kommen auch noch Einsparungen. Polizei muss ja nicht mehr so häufig los, in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
Die Effekte, wie viel bleibt auf dem Schwarzmarkt und wie viel wird in den legalen Markt kanalisiert, hängt sehr stark von dieser Marktordnung ab. Also wenn man zum Beispiel zu viel Steuern draufpackt auf das Produkt, dann bleibt der Schwarzmarkt erhalten. Wenn man die Verkaufsstellen nur sehr dünn sät im Land, dann bleibt ein großer Schwarzmarkt erhalten. Also viel hängt dann vom Marktdesign, von der Marktordnung, von der Marktregulierung letztendlich ab. Wir sehen so, in Colorado ist ungefähr mittlerweile 2/3 der Schwarzmarkt weg. Bisschen bleibt immer, das wirst du nicht verhindern können, gerade wenn das für Minderjährige noch verboten ist. Aber dann gibt es natürlich weniger Dealer letztendlich. Ja, also es steht nicht mehr in jedem Park einer rum, weil es einfach nicht mehr so lohnend ist. Das sind ja nüchtern betrachtet Geschäftsleute, ja, die wollen damit Geld verdienen. Und wenn es weniger Dealer gibt, dann gibt es auch weniger Gelegenheiten. Und man sieht, bei den Teenagern hat das abgenommen. Und von daher würde ich sagen, ist das gar nicht klar, dass die Gesundheitskosten hochgehen. Und ich will jetzt nicht hier monologisieren, aber einen zweiten Effekt muss ich noch erwähnen, was eine Cannabis-Legalisierung positiv erscheinen lässt, warum es zu weniger Gesundheitskosten kommen könnte. Das erste ist, wir haben auch in Deutschland ein erhebliches Problem mit Streckmitteln, mit Verunreinigungen. Es gab in Leipzig mal vor ein paar Jahren einen Fall, sogar mit Blei, wo es richtig Bleivergiftungen aufgrund von Cannabiskonsum gab. Das sind Gesundheitskosten, die sind heute nicht kodiert im Sinne von cannabisbezogene Gesundheitskosten, aber die würden relativ sicher entfallen, weil wir dann eben qualitätsgesicherte, legale Ware in weiten Teilen haben zumindest. Und das Zweite, und das ist auch ganz ökonomisch, heute gibt es relativ viele Dealer, die nicht nur Cannabis verkaufen, sondern auch andere Drogen. Das machen nicht alle Cannabishändler, also manche gibt es, die haben einfach ein paar Pflanzen irgendwo rumstehen und verkaufen das dann, aber es gibt auch welche, die verkaufen, also ökonomisch würde man sagen, Multiproduktanbieter. Und diese anderen Substanzen, die sind typischerweise deutlich margenstärker. Das ist auch logisch, weil die kann ich ja nicht zu Hause so leicht produzieren. Ja, Hanf anbauen kann eigentlich fast jeder zu Hause. Ein Dealer hat durchaus ein Interesse, dich zu margenstärkeren Produkten hinzubewegen. Tja, und das entfällt bei einer Legalisierung auch weitgehend, weil natürlich, sag mal, mein Weinhändler, der versucht mir ja auch nicht dauernd schwarzgebrannten Schnaps anzudrehen. Ja, der will seinen Wein verkaufen. Und das würde noch stärker so sein, wenn der erstmal der Lizenzentzug droht, wenn er illegale Ware verkauft. Also von daher, das sind auch, wenn man sagt, dann ist sogar diese Verfügbarkeit anderer Drogen wahrscheinlich schlechter nach der Cannabis-Legalisierung, muss man das eigentlich als positive Gesundheitskosten in dem Sinne bewerten, weil wir dann sogar davon ausgehen können, dass das weniger wird. Das haben wir aber alles nicht mit eingerechnet, weil da kriegst du nicht richtig gut belastbare Zahlen. Aber was ich gesagt habe, also Cannabis ist ja eine illegale Substanz und deswegen, Lars, ich bin jetzt für eine Substanzsteuer.
Ja, also ich meine, ich glaube, die Feststellung ist ganz wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht darum, irgendwas zu finden, wo wir danach eine Substanzsteuer drauflegen können, damit der Staat mehr Geld einnimmt, sondern die Frage ist im Grunde immer, welche Zustände vergleichen wir denn? Wir vergleichen zwei realistische Zustände miteinander, nämlich einmal die Situation heute, wie der Status quo ist. Da gibt es einen entsprechenden Cannabiskonsum und wir haben das Ganze in der Illegalität. Und wenn wir legalisieren, dann haben wir bestimmte Möglichkeiten, die Marktordnung zu bestimmen. Und dazu gehört durchaus auch eine solche indirekte Steuer auf ein spezielles Produkt, so wie wir die Tabaksteuer und die Branntweinsteuer oder Ähnliches auch zur Verfügung haben. Ja? Also das muss man eigentlich alles berücksichtigen. Und wenn man das macht, dann kommt man so aus diesen Nirvana-Überlegungen raus, die man immer wieder hat. So nach dem Motto, wir überlegen uns, wie schön es wäre, wenn alle Menschen aufhören würden, Drogen zu konsumieren. Ja? Also die Situation haben wir einfach nicht. Und ich glaube, es geht wirklich auch darum, zu einem besseren Ergebnis zu kommen über die Legalisierung.
Dieses spannende Gespräch ging natürlich noch weiter. Hören Sie die ganze Folge Feld und Haukapp auf thepioneer.de. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und Erkenntnisgewinn. Auch ohne Marihuana.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da erwarten die Anleger unter anderem wichtige Nachrichten von der amerikanischen Notenbank. Und mehr dazu weiß wie immer meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen Montagmorgen. Hallo Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, erzähl uns, welche Zahlen werden in dieser Woche an der Wall Street erwartet und welche Rolle spielt Corona in den nächsten Tagen für die Anleger?
Also in Sachen Wirtschaftsdaten gibt es am Mittwoch die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal. Außerdem die Zahlen von Oktober zu den Haushaltseinkommen und Ausgaben. Und es gibt das Protokoll zur jüngsten FED-Sitzung. Alles wieder wichtige Daten, die Aufschlüsse darüber geben, wie es so um die Gesamtwirtschaft steht und wie die Notenbank plant, damit umzugehen. In dem Zusammenhang verfolgen die Anleger natürlich auch, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Die Lage in Europa ist ja sehr beunruhigend. Und bisher war es ja immer so, dass Europa den USA im Pandemieverlauf immer etwas voraus war. Es könnte sich also hier jetzt eine Unsicherheit breit machen, ob es auch hier wieder zu Einschränkungen kommen könnte und was es dann für Auswirkungen auf die Unternehmen und auch auf die Wirtschaft generell hat. Außerdem gibt es diese Woche wieder neue Quartalszahlen. Gerade mit Blick auf die Corona-Pandemie, ganz interessant, gibt es heute die Zahlen der Videokommunikationsplattform Zoom. Da ging es ja zuletzt eher bergab, einfach weil der Hype und die Nutzung nach dem Lockdown nachgelassen hatten. Am Dienstag dann noch weitere Zahlen aus dem Einzelhandelssektor von Dick's, Best Buy und Dollar Tree. Wie kauffreudig die Amerikaner sind, das werden wir dann am Freitag sehen, den Tag nach Thanksgiving. Da locken dann die Black Friday-Angebote die ganzen Schnäppchenjäger in die Läden.
Tausend Dank, Anne, für diesen Ausblick. Und damit gehen wir direkt weiter nach Frankfurt zu unserer Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, wir haben heute gleich zwei wichtige Themen, die wir besprechen sollten. Erstens, der Aufsichtsratschef Achleitner verlässt die Deutsche Bank. Mit Paul Achleitner tritt doch durchaus ein Mann mit hoher Reputation ab, oder?
Ende gut, alles gut. So kann man es vielleicht zusammenfassen, was die Karriere und den Posten Paul Achleitners bei der Deutschen Bank anbelangt. Denn Paul Achleitner war lange Jahre auch stark unter der Kritik, denn die Deutsche Bank, wie kein anderes Institut, hat ja mehr oder weniger jeden Finanzskandal mitgemacht, hat enorm hohe Kosten für die Begleichung von rechtlichen Streitigkeiten aufgebracht. Und all diese Jahre war Paul Achleitner der Chefaufseher der Bank. Unter anderem hat er auch solche Vorstände wie John Cryan ausgewählt, der es nicht geschafft hat, die Bank irgendwie maßgeblich zu restrukturieren. Nun jetzt mit Christian Sewing sieht es besser aus. Die Bank scheint auf dem richtigen Weg und das ist natürlich auch ein Verdienst mit von Paul Achleitner, der Christian Sewing mit ausgewählt hat.
Und dann haben wir noch einen weiteren Personalwechsel, Annette. Axel Weber, unser ehemaliger Bundesbankchef und derzeit Verwaltungsratspräsident der Schweizer Großbank UBS, verlässt nach jetzt doch schon 10 Jahren Amtszeit im April kommenden Jahres den Posten. Ist, Annette, das wüsste ich gern von dir, Axel Webers Abtreten nicht doch ein schwerer Verlust für die UBS?
Axel Weber hinterlässt die UBS in einer wirklich sehr guten Verfassung. Der ehemalige Bundesbankvorstand, der will ja den Job einfach nicht mehr weitermachen und somit musste die UBS einen neuen Verwaltungsratpräsident finden. Das ist gar nicht so einfach, denn das sollte auch eine strategische Wahl sein. Und da haben sie jetzt einen richtigen gefunden. Er kommt von Morgan Stanley, heißt Colm Kelleher und übernimmt den Job von Axel Weber dann ab 2022. Eines der primären Ziele der UBS ist es ja, die digitale Vermögensverwaltung in den USA auszubauen. Und da haben sie natürlich jetzt ein Kenner mit dem 64-jährigen Iren gefunden, denn er kommt von Morgan Stanley, er kommt aus den USA, er kennt den Markt genau und Axel Weber scheint hier seine Hände mit im Spiel gehabt zu haben, denn er ist ein großer Fan der Vermögensverwaltungsbank Morgan Stanley.
Vielen Dank, Annette, für deine Einschätzung. Ich wünsche dir einen schönen Tag in Frankfurt.
Vielen Dank, Gabor, dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass Wolfgang Kubicki von der FDP wohl unter Entzugserscheinungen leiden muss, wenn er am Wochenende mal nicht in der Tagesschau vorkommt. Jetzt hat er es gleich doppelt geschafft, aber der Reihe nach. Vergangene Woche war der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery bei uns zu Gast in diesem Podcast und er sagte, Sie erinnern sich vielleicht noch unter anderem das hier.
Noch schlimmer finde ich die Politiker, die dahergehen und mit einem Freiheitsgesäusel den Leuten erklären, dass sie ihnen die Freiheit zurückgeben. Das ist keine Freiheit zum Leben, das ist eine Freiheit zu Krankheit und Tod. Und deswegen glaube ich, dass wir hier doch deutlich mal auf Fraktur reden müssen mit den Menschen und auch klare Ansage geben müssen, dass wir alle noch die Verpflichtung haben, uns nach dieser Erkrankung zu richten und nicht so zu tun, als ob es sie gar nicht mehr gäbe.
Das kam natürlich bei dem ein oder anderen Politiker nicht ganz so toll an. Vor allem bei den Liberalen fühlte man sich angesprochen. Daraufhin nannte Wolfgang Kubicki, immerhin im Nebenjob Bundestagsvizepräsident, gestern beim schleswig-holsteinischen Parteitag seiner Partei Montgomery den, Zitat, Saddam Hussein der Ärzteschaft. Das hat gesessen. Kann ja sein, dass ihm die Botschaft von Montgomery nicht gepasst hat, aber so eine Äußerung, ein solcher Vergleich eines Ärztepräsidenten mit einem Diktator, der ist unpassend, der ist effekthascherisch und beleidigend. Naja, und ehrlich gesagt, vielleicht auch ein bisschen dumm. Aber Kubicki kennt sich aus im Mediengeschäft. Er weiß, was er tut. Ein paar Stunden später kam dann auch schon die Entschuldigung. Er habe bei dem Vergleich mit Saddam Hussein nur an den gemeinsamen Schnurrbart von Saddam Hussein und Montgomery gedacht. Na ja, schon klar. Und damit schaffte es der FDP-Mann schon wieder in die Nachrichten, zweimal hintereinander, erst beleidigen und dann entschuldigen. Wolfgang Kubicki mag die Klaviatur des Mediengeschäfts ja kennen, aber hier hat er sich verspielt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass jetzt auch Sting von Police wohl kurz davor ist, seine Musikrechte meistbietend zu verkaufen. Das ist ja ein richtiger Trend geworden im Musikgeschäft. Die Red Hot Chili Peppers haben kürzlich ihren Gesamtkatalog veräußert für $140 Millionen. Genau wie vorher Tina Turner, Fleetwood Mac, Neil Young und auch Bob Dylan. Kaufsummen werden nur in sehr seltenen Fällen öffentlich. Das deutet darauf hin, dass es für die Künstler äußerst lukrativ ist. Man schätzt, dass Bob Dylan beispielsweise von Universal Music $300 Millionen für die Rechte an seinen Songs bekommen hat. Für die Musiker ist das ja schon mal eine schöne Abschlagszahlung, die einem die Annehmlichkeiten des Rock'n'Roll-Daseins bis zum letzten Atemzug garantiert. Aber für die dann neuen Rechteinhaber bedeutet es, dass man bis 70 Jahre nach dem Tod des Künstlers mit den Songs noch Geld verdienen kann. Geld, das sonst den Erben zugestanden hätte. Und jetzt will auch Ex-Police-Frontman Sting seine von ihm komponierten und getexteten Songs auf dem Musikrechtemarkt anbieten, heißt es aus Insiderkreisen. Er habe es sich am Verhandlungstisch schon mal mit Universal und auch mit Sony Music gemütlich gemacht. Mit prall gefülltem Portemonnaie auf der anderen Seite. Denn das Startgebot liegt bei angeblich $250 Millionen. Wenn dann später der Zuschlag fällt, für wen auch immer, kann Sting also den Rest seines Lebens in Feldern aus Gold spazieren gehen. You remember me when the west wind moves upon the fields of Bali. You forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. Ich wünsche Ihnen einen verträumten Start in diese neue Herbstwoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Sky when we walked in fields of gold.